Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. So, hallo und willkommen. Heute zur allerersten Folge zu meinem Podcast zum Thema leidenschaftliche oder passionierte Teams. Und ich freue mich riesig, dass ich heute einen Freund von mir begrüßen darf und der uns hier in der ersten Folge begleiten wird. Und das ist in dem Fall Christoph Hülz. Und Christoph, würde ich aber bitten, dass du dich ganz kurz mal vorstellst.
Ja, hallo Marc. Freut mich auch sehr. Ich bin gespannt, wie dieser Podcast abläuft. Ich bin im Innovationsmanagement. Ich bin der Chief Innovation Officer eines großen DAX-Konzerns in Deutschland. Ich kümmere mich also darum, das neue Geschäft für einen DAX-Konzern aufzubauen. Was bedeutet natürlich, Teams zu bauen, die passioniert an einer Sache arbeiten und auch vorantreiben. Mein Hintergrund ist, ich bin Biologe von der Ausbildung, habe mich ein wenig in der Industrie getümmelt, war bei Höchst in der Forschung und Entwicklung, bin dann zu Novartis gewechselt und habe mich dort mit Portfolio-Management und Projektmanagement beschäftigt. Auch da natürlich Teams, die Produkte in den Markt einführen, und war dann eine ganze Zeit der Geschäftsführer eines Startup-Unternehmens, wo es natürlich auch genau darum ging, mit zu wenig Ressourcen tolle Beine tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Ja, das Thema Innovation und passionierte Teams begleitet mich durch mein Berufsleben und ist meine eigene Passion. Insofern rede ich gerne heute darüber und bin auch mal gespannt, wo das Gespräch so alles hinführt.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, wie du ein passioniertes Team definieren würdest. Was ist für dich ein leidenschaftliches oder passioniertes Team?
Ja, ich würde es vielleicht auf folgende Faktoren zurückführen wollen, die stimmen müssen, damit ein Team passioniert sein kann. Da habe ich so mein eigenes Modell, an dem ich mich entlanghange. Ich nenne das 4P-Modell. Das funktioniert zum Glück im Deutschen und im Englischen. Es müssen die richtigen Personen beteiligt sein. Ich kann gleich mehr im Detail natürlich erzählen zu den einzelnen Ps, was ich damit meine. Es müssen die richtigen Plätze geschaffen werden. Es müssen die richtigen Prozesse verfolgt werden. Und das Produkt muss gut definiert und klar sein. Also Personen, Plätze, Prozesse und Produkte sind die Umgebung, die geschaffen werden muss.
Okay. Fangen wir mit dem ersten P mal an.
Ja, Personen. Ich persönlich glaube an Diversität in jedem Sinne. Alter, Geschlecht, Erfahrung, kultureller Hintergrund. All das sollte gut gemixt sein und sollte beachtet werden, wenn man Teams formt. Nur Erfahrene neigen dazu, gute Ideen zu schnell abzuschießen, weil das haben wir ja schon tausendmal gemacht. Nur Unerfahrene neigen dazu, verrückte Ideen zu machen, die sicherlich wahrscheinlich nicht unbedingt so umsetzbar sind. Die Personen, die auch wichtig sind, damit ein Team gut funktionieren kann und passioniert sein kann, ist die Umgebung. Also der Auftraggeber hat bestimmte Rollen zu erfüllen. Er sollte auf keinen Fall Mikromanager sein. Er sollte Verantwortlichkeiten geben und begleiten und das Team dazu befähigen, eben tatsächlich als Team zu arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen zu können als die Einzelpersonen alleine. Wichtig ist auch, egal ob jetzt in einem Team, das virtuell aufgestellt ist oder das an einem Platz aufgestellt ist, dass die internen und externen Netzwerke von den Teams gut aufgebaut sind und klar sind und viele Menschen um sie herum sind, die als Unterstützer funktionieren können. So würde ich den ganzen Themenkomplex Personen umschreiben. Es ist halt extrem wichtig, dass sich jeder seiner Rolle in dem Team und auch die Umgebung seiner Rolle klar ist.
Und für wie wichtig hältst du denn auch das Thema, sage ich mal, Passion oder Leidenschaft für das Thema, was dann in so einem Projekt bearbeitet wird bei den Leuten?
Ja, das käme bei mir unter dem Titel Produkt. Es muss ein klares Ziel sein, es muss eine klare Vision sein, es muss klar sein für das Team, wo wollen wir gemeinschaftlich hin. Das heißt natürlich nicht, dass angepasst wird, wie die Hürden halt so entstehen und auf dem Weg des Projektes sich dann auch vielleicht erst ergeben, weil man lernt. Aber eine klare Vision, ein klares Ziel, ein gemeinsam erarbeitetes Ziel ist wichtig. Deshalb mache ich gerne mit Teams am Anfang eigentlich auch gerne ein Coaching, um festzustellen, wie ticken die Leute, wo sind ihre Stärken und Schwächen, worauf reagieren sie gut, worauf reagieren sie schlecht und was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel. Das kann am
besten. Wenn du jetzt von Coaching sprichst, sprichst du dann wirklich von Einzelcoachings oder redest du von Teamcoaching?
Ich rede von beidem. Also die Einzelpersonen sollten sich klar sein darüber, wer sie eigentlich sind und das Team sollte auch mit einem Externen zusammengeformt werden.
Okay, das heißt beim Einzelcoaching, das machst du auch selbst als Führungskraft?
Nein, das mache ich explizit nicht. Ich kann mich nicht, also Coaching meine ich tatsächlich in dem Sinne, wie es eine Coaching-Organisation definieren würde. Das Wort Coach wird sehr oft im Management fälschlich benutzt, also so von wegen, enable Teams, wie immer fällt mir das irgendein Anglizismus ein. Ich befähige Teams dazu, ihre Arbeit verrichten zu können. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, dass es ganz klar ist, dass die meisten Probleme in einem Projekt oder in einem Team nicht entstehen, weil Fakten nicht stimmen oder weil das Projekt irgendwo hängt an einer Hürde, sondern weil die Menschen nicht miteinander können. Und da bin ich als Chef nicht der Richtige, in dieses System einzugreifen. Das müssen professionelle Coaches tun.
Okay, die holst du von extern rein oder sind es bei euch interne Coaches?
Beides. Wir haben bei uns auch einen internen Coachpool aufgebaut, auf meine Idee hin. Und die Zwischenergebnisse sind überragend, sehr gut. Das ist sehr hilfreich, weil der Vorteil interner Coaches ist ganz klar, dass sie natürlich das System kennen. Sie kennen die Eigenheiten der Firma, sie kennen die Kultur und können damit dann auch besser umgehen und den Teams besser helfen. Ein externer Coach hat diesen Faktor nicht, aber ich habe auch genauso externe Coaches dabei, die helfen, solche Teams dann zu begleiten und aufzubauen.
Was haben die dann für einen Coaching-Background? Sind die da auch im Co-Active-Coaching, sag mal, unterwegs oder was für einen Hintergrund bringen die normalerweise mit?
Also ich achte schon darauf, dass in irgendeiner Art und Weise eine gute Ausbildung gemacht ist. Co-Active ist eine der Möglichkeiten, aber ich bin da ganz offen für verschiedene Coaching-Schulen. Wesentlich ist tatsächlich, dass der Coach sich aus dem System stellt, keine Mentorenaufgabe übernimmt, sondern tatsächlich mit den Leuten an den richtigen Problemen arbeitet und sie beseitigt.
Okay. Jetzt ist es ja, das ist ja so die schöne Welt. Man definiert ein schönes Ziel, man arbeitet im Workshop, man gibt ein schönes Ziel vor, was ja alles schon tolle Sachen sind, die, glaube ich, auch in vielen Firmen tatsächlich total vergessen werden oder gar nicht gemacht werden. Trotzdem gibt es ja immer wieder Mitarbeiter, die sich davon nicht so wirklich, sage ich mal, entzünden lassen oder die nicht wirklich dafür brennen im Endeffekt. Was machst du mit solchen Leuten, die so eher so ein bisschen so Anti-Haltung einnehmen oder so ein bisschen nörglerisch nachher sind und vielleicht auch so ein bisschen so ein leidenschaftliches Team auch einbremsen können?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ein, maximal zwei Versuche, das zu ändern, ansonsten austauschen. Es sind so große Blockaden, das sind so große Schwierigkeiten in einem Team, dass da eigentlich sofort reagiert werden muss. Die Leistung des gesamten Teams sinkt unglaublich darüber, so wie ich es geschrieben habe, vorhin gesagt habe. Die menschlichen Probleme sind das Thema. Dann wird nur noch über diesen eine Person geredet. Kleine Probleme werden zu großen Problemen. Die Gerüchteküche fängt an. Das muss verhindert werden. Es muss produktiv gearbeitet werden. Und die Leute müssen positiv gemeinsam an der gleichen Sache arbeiten. Fürs Produkt ist auch noch wichtig, um es nicht zu vergessen, der Markt, ob intern oder extern, muss mit einbezogen werden. Und zwar ständig und immer auf dem Weg. Es muss immer abgeglichen werden, ist das, was wir hier tun, ist das, was wir hier entwickeln, ist die Aufgabe, die wir erfüllen, tatsächlich immer noch in Synchron mit dem, was die Auftraggeber oder der Markt oder der Kunde tatsächlich wollen.
Okay. Und was sind so Indikatoren für dich, wo du sagst, oh ja, da habe ich jetzt ein super Team zusammen. Also was macht so ein Team aus oder woran erkennst du von außen so ein bisschen, da habe ich ein cooles Team zusammengepackt?
Also ich würde das mit einem Wort versuchen zu beschreiben, proaktiv. Und damit meine ich absolut feedback offen, lernwillig, anpassungsfähig und proaktiv in ihrer Kommunikation. Sie erkennen ihre Probleme und adressieren sie mit den richtigen Stellen, die ihnen helfen können. Proaktivität ist, glaube ich, das, was wirklich passionierte, gute Teams auszeichnet. Sie sind nicht an sich selber gebunden und sozusagen narzisstisch verfolgen sie ihr eigenes Ziel, sondern sie sind ganz offen und lassen sich immer wieder challengen.
Okay. Dann haben wir ja, jetzt haben wir quasi hier Personen und Produkt als die zwei Ps abgedeckt.
Genau.
Jetzt war das zweite P, glaube ich, Plätze, ne, hast du gesagt.
Plätze, richtig. Um es ganz klar zu sagen, da ich in früher Innovation unterwegs bin, bin ich vielleicht in meinem Blick und in meiner Einstellung ein bisschen gefärbt. Aber in diesem Falle und vielleicht auch in vielen anderen halte ich gar nichts von virtuellen Teams. Virtuelle Teams bringen so viele zusätzliche Probleme hinein. Gerade wenn man in einem hochinnovativen Umfeld arbeitet, das frühe Innovation betreibt, ist schnelle Abstimmung, agiles Arbeiten wichtig. Deshalb glaube ich daran, dass die Menschen an einem Platz, wenn möglich, sitzen sollten. Und dieser Platz muss auch anregend sein. Er muss Kommunikation fördern. Er muss es fördern, dass sie sich schnell austauschen können und wirklich schnell an den Problemen arbeiten können, die entstehen.
Gib mal ein paar Beispiele. Wie sieht so ein Platz aus?
Nun, bei uns in Merck schaffen wir gerade diese Plätze. Innovationszentren nennen die sich meistens auch in anderen Firmen. Das sind tatsächlich Plätze, die keinerlei Büros haben, die einen Open Space, also Großraumbüros im schlechten Wort haben, die aber ausgestattet sind mit allen technischen Möglichkeiten, die man braucht, mit Rückzugsgebieten, mit genügend Meetingräumen, mit Telefonboxen, mit anregenden Plätzen, wo man sich spontan zusammensetzen kann und eben diese 10, 15, 20 Minuten konzentriert arbeiten kann, um das Problem, was gerade aufgetaucht ist, halt zu lösen. In einem Wort kann man das auch beschreiben, diese Plätze müssen einem die Freiheit generieren, sich so zusammenzufinden, wie man es gerade braucht, um zu arbeiten. Das kann mal bedeuten, dass man sich auch 2, 3 Stunden in eine Denkzelle zurückziehen kann und für die Umwelt abgeschlossen ist, weil die Arbeit das gerade erfordert. Es kann aber auch bedeuten, dass man einen ganz modernen Meetingraum hat mit allen technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, von Bildschirm über Beamer, über intelligente Smartboards, was auch immer dieses Team gerade braucht, um produktiv miteinander arbeiten zu können. Da kann man jede Menge mit an Produktivität gewinnen.
Aber gut, es ist ja so ein spannendes Thema. Wenn man sich anschaut, sind ja viele sehr stark unterwegs zum Thema Remote, es ist Globalisierung, alle arbeiten mittlerweile in verschiedenen Ländern. Wenn man mit großen Konzernen arbeitet, ist ja gang und gäbe, dass Teams mittlerweile aus Mitarbeitern bestehen, aus verschiedenen Ländern. Das ist ja so ein bisschen eigentlich kontraproduktiv, was du dann gerade erzählst und sagst, okay, wir versuchen alle irgendwie an einen Platz zu holen. Ich denke, der ein oder andere Hörer wird auch sagen, ja, stimmt, nothing beats a co-located team, ja, nichts schlägt ein Team an einem Ort, aber leider ist es bei uns eben nicht so. Was hast du für diese Leute so an der Hand? Was schlägst du vor, wie die damit umgehen können?
Ja, ich würde es an dem vierten P festmachen wollen, nämlich an den Prozessen. Ich glaube, wenn man in einer Produktentwicklung ist und der Prozess völlig klar vor einem liegt, ich nehme mal einen ganz klaren Stage-Gate-Prozess von einem Prototypen hin in den Markt, dann glaube ich, ist die Umgebung leichter für ein virtuelles Team. Dann reichen auch tatsächlich die normalen Videokonferenzen, weil die Aufgabenverteilung schon relativ klar ist und die Probleme dann auch relativ schnell und klar benannt werden können. Wenn wir aber und deshalb habe ich es vorhin gesagt, dass ich da vielleicht etwas gefärbt bin, wenn wir aber ein Projekt anfangen, wo der Ausgang am Ende des Tages, sage ich mal, 20% klar ist und wir ständig anpassen müssen, halte ich nichts von virtuellen Teams. Die On-Spot-Interaktion, also wirklich rübergehen zu dem anderen, ich habe hier ein Problem und es lösen ist da extrem wichtig. Deshalb habe ich persönlich mich auch als der Chief Innovation Officer mitten in das Großraumbüro, mitten in den Open Space gesetzt und stehe ständig zur Verfügung, was natürlich eine andere Arbeitseinstellung nach sich trägt, was zur Folge hat, dass ich auch in meinen Kalenderzeiten blocken muss, in denen ich für mich die Dinge abarbeiten kann, die ich abarbeiten muss. Aber ich stehe ständig für die Teams zur Verfügung, damit wir sehr schnell die Entscheidung treffen können und vorantreiben können. Also insofern würde ich das an den Prozessen festmachen wollen, Marc. Und ich würde sagen, dass sicherlich für die sehr klar definierten, nicht so agilen Projekte virtuelles geht. Während ich immer, wenn ich in agilen Umgebungen arbeiten möchte, doch ein lokales Team befürworten wollte. Eine Ausnahme kann man vielleicht auch noch machen, wenn sich die Leute sehr gut kennen. Also die Erfahrung zeigt auch, wenn das Team gebildet ist, das Ziel klar ist und jeder sozusagen weiß, wo er jetzt für die nächsten 2-3 Wochen langrennen muss, dann funktioniert es virtuell auch wieder. Dann kann auch durchaus einer mal für 1-2 Monate mit Japan konferieren und das funktioniert dann auch. Aber gerade für die Bildungsphase und für die ersten Schritte in einem ganz neuen Innovationsprojekt würde ich sagen, ist es ein Muss, dass das Team erstmal an einem Ort ist.
Genau, was ja eigentlich witzigerweise alles, was in irgendeiner Form mit Produktentwicklung zu tun hat, oder ist ja eigentlich immer irgendwas Neues, was ich ja vorher normalerweise noch nie gemacht habe, ja. Und ich glaube auch genau in solchen Kontext ist es tatsächlich am besten, wenn man zusammen irgendwie an einem Ort zusammenarbeiten kann. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, auch in der Vergangenheit, dass wir tatsächlich auch gemerkt haben, dass das Team weit besser unterwegs war, als die Leute tatsächlich vor Ort geholt haben. Ist trotzdem immer noch ab und zu problematisch. Also gerade in größeren Firmen, die tun sich immer noch schwer. Natürlich sind Arbeitskräfte in Asien weitaus günstiger oder immer noch in Osteuropa, wobei es da anzieht, natürlich viel günstiger wie in Deutschland. Man macht immer noch gerne diese Milchmädchenrechnung auf. Oh, die sind günstiger. Dass aber im Endeffekt Kommunikation drunter leidet, Projekte länger dauern, das sieht man nicht so direkt. Und dadurch ist es oft problematisch, auch zu argumentieren, dass es eventuell besser sein könnte, alle vor Ort zu haben. Aber ja, was ich auch schön finde, was dich gerade so ein bisschen auszeichnet, ist tatsächlich mit den Leuten in einem Büro zu sitzen, wo man als Führungskraft ja eigentlich als Auszeichnung so ein bisschen sieht, ich habe mein eigenes Eckbüro, ich kann die Tür zumachen, ja, hier großer Schreibtisch und so. Ne?
Vorzimmerdame.
Und ja, Vorzimmerdame, genau, wo man auch noch vorsprechen muss, bevor man rein darf. Ja, das ist immer so ein bisschen deutsche Kultur, habe ich das Gefühl. Ja, ich finde es schön, dass es eine Veränderung gibt tatsächlich. Leider gibt es aber noch viel zu wenig aus meiner Sicht.
Da stimme ich dir vollständig zu. Natürlich ist meine Aufgabe als Chief Innovation Officer auch sozusagen als Leuchtturm zu stehen, um eine Kultur für Innovation zu ändern. Und deshalb mache ich das ganz bewusst, aber auch überzeugt. Meine Assistenz sitzt einfach nur neben mir an einem großen Schreibtisch, der mit 6 Plätzen besetzt werden kann. Die restlichen 4 Plätze sind wechselnd besetzt von den Teams, wie sie kommen und gehen. Und das ist extrem produktiv. Wie gesagt, noch einmal. Man muss selber dazu seine Arbeitseinstellung ändern und ich muss damit leben, dass ich eben manchmal auch dann besser von zu Hause oder nach dem Feierabend zu Hause manche Dinge abarbeite, wo ich dann auch wirklich ungestört arbeiten kann.
Ja. Okay. Genau. Du hast noch zum Thema, also wir haben jetzt, glaube ich, alle 4 Ps gemacht. Wir haben irgendwie Personen, Plätze, Prozesse und Produkt, genau, haben wir jetzt besprochen gehabt. Zum Thema Prozesse möchte ich nochmal einhaken. Wie ist da deine Meinung zur Flexibilität von Prozessen? Also wenn ich gerade in eher kreativen Projekten arbeite oder kreative Produkte entwickle, inwiefern kann so ein Prozess auch einengen?
Da gebe ich dir völlig recht. Die Erfahrung zeigt sogar für mich, wenn ich versuche, wirklich ganz neue Dinge zu entwickeln, die so noch nicht entwickelt worden sind, für Märkte, die vielleicht auch so doch gar nicht angedacht sind, ist ein zu eng gestrickter Prozess, ein zu enges Stage-Gating, wie das so in vielen größeren Firmen sehr gerne gemacht wird, eigentlich der Tod eines Projektes. Weil wir gehen davon aus, dass nur 1 von 10 Projekten seinen Zeitplan eigentlich wirklich einhalten kann, wie er mal geplant war. Da kommen so viele Probleme auf einen zu, die nicht sofort geklärt und nicht sofort gelöst werden können. Und da müssen erst die Wege drumherum gefunden werden. Und da ist eigentlich eben agiles Arbeiten tatsächlich die bessere Variante. Aber nochmal, ich glaube, wenn man sich klar darüber ist, was ein Prototyp ist, sei es in einem Softwareprodukt, sei es in einem tatsächlich anfassbaren Produkt, sei es in einem Material, das man entwickelt, dann halte ich es für durchaus sinnvoll, dann einen Stage-Gate-Prozess aufzusetzen. Natürlich immer noch wissend, auch hier kann noch was passieren und auch hier können noch Dinge schiefgehen oder sich mal verzögern oder man muss einen anderen Weg gehen als gedacht. Nur das hilft den Teams, sich besser zu orientieren, welche sind die nächsten Schritte und was muss ich erreicht haben bis wann.
Okay. Inwiefern könntest du dich mit dem Zitat "Firmen bekommen immer die Mitarbeiter, die sie verdienen" identifizieren?
Damit identifiziere ich mich zu 100%. Ja, ich meine, aus meiner Sicht, man kündigt wegen des Chefs und man geht zu einem Unternehmen wegen des Chefs. Ich glaube, in einem Vorstellungsgespräch ist es immer entscheidend, welchen Eindruck habe ich davon, wie meine Umgebung, und natürlich ist der stärkste Vertreter der Umgebung der Chef, wie die so sind. Und ja, ich als Chef nochmal zurück zu dem, was ich glaube, wie ich sein sollte als Chef und Auftraggeber für diese Projekte. Ich sollte kein Micromanager sein, ich sollte Freiheiten und Verantwortung geben. Und ich sollte den Teams es überlassen, wie sie dann auch die Schritte tatsächlich lösen und gehen und nicht eingreifen, außer es passieren ganz schlimme Dinge oder es passieren Unfälle. Für die Sicherheit bin ich natürlich auch verantwortlich, nicht? Also natürlich holen sich Firmen oder bekommen Firmen die Mitarbeiter, die quasi in die bestehende Kultur passen. Und nochmal, da sind dann auch neue Plätze wie ein Innovationszentrum, von dem ich vorhin gesprochen habe, eine Möglichkeit, ganz andere Mitarbeiter anzulocken und auch eben ein Chef wie ich, der zwar einen großen Titel trägt, aber keinerlei Avancen hat und keinerlei Wille hat, in einem Eckbüro sitzen zu müssen, sondern offen da sitzt und erreichbar ist, sichtbar für jeden Bewerber, der da kommt. Wenn meine Bewerber zu mir kommen und ich stelle gerade viele Leute ein, dann sehen die, dass ich da ganz einfach im Open Space sitze und kein Büro habe. Und dann wundern sie sich tatsächlich manchmal, huch, der ist es jetzt, der steht da auf und sitzt hier einfach so im Open Space. Und da lockt man dann natürlich dann nochmal eine andere Kultur und andere Leute an und kann auch andere Leute an die Firma binden.
Genau. Also, es ist eben auch meine Erfahrung, was man sehr oft beobachten kann. Gerade in Unternehmen, wo sehr, sehr starke Prozesse existieren, zieht es eben auch ganz klar Mitarbeiter an, die sich an solchen Prozessen festhalten oder festhalten wollen. Und da sieht man ganz häufig diese 90-10-Regel aus meiner Sicht. Der 90% der Leute sind da tatsächlich richtig starr, halten Schritt für Schritt Prozesse ein, sind auch im Denken relativ unflexibel. Und da gibt es halt so die 10% der Leute, wenn es überhaupt 10% sind, die so ein bisschen was verändern möchten, die gerne Dinge anders machen möchten, die dann ständig gegen Wände laufen, unzufrieden sind und irgendwie mittelfristig tatsächlich das Unternehmen auch verlassen. Und die bleiben, sind tatsächlich genau die Leute, die sich da wohlfühlen in dieser Umgebung. Und da frage ich mich dann auch immer, ob das nachher so gesund fürs Überleben des Unternehmens ist, wenn man genau solche Leute eigentlich behält. Nicht, dass es per se immer schlecht ist, solche Leute zu haben, bloß wenn sie halt eine Überzahl irgendwo vorhanden sind, glaube ich, kann das schon ein ganz schöner Tod fürs Unternehmen auch bedeuten.
Ich glaube, Marc, wir müssen auch vorsichtig sein, nicht? Merck, für das ich arbeite, produziert Medikamente. Ich glaube, da ist es ganz gut, 90% Leute zu haben in der Produktion, die genau das tun, was ihnen vorgeschrieben ist. Ich glaube, ein Unternehmen kann gut damit leben und sollte sich auch genau überlegen, wie sollte das Verhältnis sein. In meiner Abteilung will ich natürlich möglichst wenige von den 90%. Aber ich habe auch eine andere Aufgabe. Ja, also für die Themen Produktsicherheit, Sicherheit am Arbeitsplatz, tatsächlich konform zu den Regulatorien von Aufsichtsbehörden wie dem Bundesministerium für Arzneimittel, Medikamente herzustellen. Ich glaube, da ist es auch ganz richtig, dass die Menschen da sind, die gerne einem Prozess folgen. Und by the way, diese Leute zahlen mein Gehalt. Da ich diese Abteilung jetzt erst kürzlich sozusagen aufgebaut habe, ich habe noch kein erfolgreiches Produkt in den Markt gebracht. Ich bin im Moment nur ein Kostenfaktor. Ja, das dürfen wir alles nicht
Okay.
vergessen. Insofern,
Ja, also
der richtige
genau, was ich
Mix
auch eben
ist
meine,
jetzt das Geheimnis.
genau, ich habe auch speziell eigentlich von genau diesem
Ja.
Bereich, wo kreative Lösungen gesucht sind, eigentlich gesprochen. Klar, dass in der Produktion und so weiter natürlich wichtig ist, gerade in der Produktion, wo du reproduzierbare Ergebnisse brauchst und nicht irgendwie einen Tag so, einen Tag so, ist es logisch, dass man da tatsächlich auch Prozesse braucht, die befolgt werden müssen. Sonst hast du da eines Tages wirklich eine dicke Klage womöglich am Hals oder womöglich sogar im Pharmabereich oder Medizinbereich womöglich irgendwelche Toten. Das möchte man natürlich tunlichst vermeiden. Gut, du hast schon ein bisschen angeschnitten, ja. Also inwiefern hat eine gute Führungskompetenz eine Rolle gespielt in solchen Teams? Und ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, ist es eine sehr wichtige Komponente,
Ja,
ne?
absolut. Ich würde sogar noch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, da ergänzen wollen. Für mich zeichnet sich eine gute Führungskraft dadurch aus, dass sie die Situation erkennt, in dem das Team ist und darauf reagiert. Und nicht immer nur aus den natürlichen Führungsqualitäten sozusagen handelt. Ich muss erkennen, ob ein Team jetzt vielleicht durchaus mal sehr klare und sehr genaue Hilfestellung braucht. oder ob dieses Team funktioniert und eigentlich läuft und nur Rat, Hilfe und Unterstützung benötigt. Das zeichnet für mich eine gute Führungskraft aus, das lesen zu können und zu verstehen, was kann ich und muss ich jetzt in dieser Situation für das Team tun. Und ich habe es zu oft erlebt, dass Führungskräfte immer mit dem gleichen Hammer auf den gleichen Nagel schlagen und sich wundern, warum das Team dann durchfrustriert ist oder einfach nicht mehr produktiv oder eben nicht mehr passioniert ist.
Und natürlich, was bei dir auch schon durchkam, so ein bisschen Vorbild sein. Na, wenn du möchtest, dass alle in einem kreativen, offenen Büro arbeiten, dann sitzt du da mittendrin.
Ja.
Ja. Also wenn du dich dann wiederum in dein Büro einschließen würdest, würdest du das völlig falsche Zeichen setzen.
Ich gebe dir absolut recht. Also ich denke, da hast du vorhin schon etwas Wahres gesagt, die alte deutsche Kultur. Davon müssen wir wegkommen. Wenn wir solche Sachen verändern wollen, brauchen wir Führungskräfte, die bereit sind, dann auch über ihre eigenen Schmerzengrenzen zu gehen und dann auch einfach mal ja, neue Wege zu gehen, sich selbst am Schopf zu packen und eben anders zu handeln, um auch etwas anderes zu bewirken.
Gut, jetzt haben wir die schöne Welt gehört. Jetzt würde mich noch zum Schluss interessieren, was deine bisher negativste Erfahrung gewesen ist. Also nicht unbedingt nur als Führungskraft, vielleicht auch als Mitarbeiter in früheren Zeiten deiner Karriere. Was war so ein bisschen, wo du sagst, also das war so richtig so ein negatives Element oder eine negative Erfahrung, die du gemacht hast, wo du ganz klar gesehen hast, also in der Umgebung, da kommt gar nichts zum Leben, ist alles irgendwie tot, null Leidenschaft. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
Ja, das habe ich sehr hart erlebt, was aber auch dem Umstand entsprochen hat, dass damals, als ich für Höchst gearbeitet habe, ein neues Management eingesetzt worden ist, das die klare Aufgabe hatte, diese Abteilung abzuwickeln, in der ich war. Und ich hatte gerade mit externen Partnern zusammen ein sehr passioniertes Team aufgesetzt, das hochambitioniert an einem ganz neuen Verfahren für die Produktion von Fungiziden gearbeitet hat. Und ja, mein neuer Chef kam in das erste Meeting und sagte einfach das Wort, der Herr Hülz ist ja noch zu unerfahren, der setzt sich jetzt mal in die Ecke und jetzt übernehmen wir das hier. Und damit ist das Team auseinandergefallen. Okay. Also er hat dann einfach wirklich, aber auch mit Auftrag, verstehe ich heute, damals war ich frustriert, mit Auftrag das Team mit einem Satz zerschmettert. Also insofern nochmal, nicht? Die Signalkraft von dem, was solche Chefs, was solche Führungskräfte, was solche Auftraggeber machen können, darüber muss sich eine Führungskraft, ein Chef, ein Auftraggeber sehr klar sein und sehr bewusst damit umgehen.
Okay, dann danke ich dir auch für das nette Interview auf jeden Fall, war sehr, sehr spannend. Ich fand es auch sehr spannend, das 4P-Modell kennenzulernen, was du vorhin erzählt hast. Ich denke, das wird den einen oder anderen Hörer auch sehr interessieren und sehr spannend finden. Und freut mich, dass du tatsächlich hier mit mir die erste Episode durchgestanden hast. Und ich hoffe, dass wir noch viele, viele weitere Episoden haben werden. Und danke dir sehr herzlich und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Ich danke
Abend.
Dir, Marc. Und ich bin sehr gespannt, was dein Kreis an anderen Teilnehmern in diesem Podcast zu dem Thema zu sagen hat. Weil klar ist, auch ich lerne in diesem Bereich noch täglich dazu.
Ja, das ist ja das Schöne. Never stop learning.
So ist es.
Ja, ist für mich so ein bisschen eins der Grundelemente, ja. Super, ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Wiedersehen.
Ja, ich auch. Ciao,
danke, Christoph. Tschüss.